nun habe ich mir vorgenommen, für 4 Sonntage, nachdem wir die Reihe mit Saul hatten, einmal eine neutestamentliche Reihe zu setzen und dachte, es wäre gut, fortlaufend das Kapitel Römerbrief 8 zu lesen und auszulegen. Das gehört zu den ganz wichtigen Fundamenten Ihres Glaubens. Ich habe mich gefreut, dass es unter uns Leute gibt, die das ganze Kapitel auswendig können. Bei mir geht es jetzt nicht mehr rein, das ist zu spät. Aber vielleicht probiere ich es doch noch ein Stückchen weit, noch was zu fassen. Denn das ist solch eine Botschaft für uns. Wir lesen heute Vers 1 bis 11. Das Leben im Geist Gottes, im Heiligen Geist. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, die Ordnung des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem mosaischen Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz erfordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, das meint einfach, ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, die ich-bezogen sind, die diesseitig sind. Wir sind ja alle Fleisch, aber das ist nicht bloß, vielleicht wie manche meinen, der körperliche Teil, sondern meine ganze Existenz, auch mit Seele und Gemüt, gehört zu diesem Ich-Bezogenen. Die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Hoffentlich haben Sie im Ohr die herrliche Motette, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und Jesu, meine Freude, ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn Sie den Geist Gottes nicht haben, sind Sie kein Christ und ist alles leer. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Liebe Gemeindeglieder, ich könnte jetzt eine Fülle von aktuellen Themen aufzählen. Die würden Sie aufs Erste viel brennender interessieren als dieses Thema. Wenn ich jetzt sagen würde, wie schaffen wir neue Arbeitsplätze? Dem interessanten Gottesdienst. Da würden viele Leute auch sagen, endlich, predige mal, was man brauchen kann. Oder wie kommt unsere Wirtschaft aus der Talsohle? Oder wohin steuert unser Fortschritt? Oder was wird aus den ethnischen Säuberungen in Europa? Gibt das das neue Elend einmal im kommenden Jahrhundert? Aber Sie können noch eine ganze Fülle von Themen nennen, von Not und von Krankheit und von Sorgen, die ganz aktuell sind. Und ich will all die Themen jetzt einmal wegschieben und auf die Seite rücken und sagen, nein, nein, einfach deshalb, weil ich das Thema, um das es heute Morgen geht, für wichtiger halte, verbrennender und von weit größere Ausstrahlung und Bedeutung für ihr Leben. Es geht um das Evangelium von Jesus. Als Paulus nach Rom ging, seiner Wanderschaft, kam er sich auch ein bisschen komisch vor. So wie Sie sich komisch vorkommen und sagen, Evangelium von Jesus, heute in einer Welt, die ganz andere Themen auf der Tagesordnung hat. Was soll ich denn vom gekreuzigten Jesus reden? Und dann sagt Paulus, ich geniere mich nicht mit dem gekreuzigten Jesus. Auch in der glänzenden Weltstadt Rom nicht. Und wenn Sie es nicht mehr wissen, es gab wohl in der ganzen Menschheitsgeschichte nie mehr so eine Entfaltung wie gerade zur Zeit des Paulus mit dem Kommen Jesu unter Kaiser Augustus. Der Mensch, der sich an Gottes Stelle setzt, der Mensch, der die Welt gestaltet, der Imperator, der Herrscher, der alles macht, Kunst und Wissenschaft und über die Menschen regiert und über die Völker und alles bestimmt. Paulus bringt das Evangelium und sagt, aber jeder Mensch wird mit seinem Leben nicht fertig. Das passte wie die Faust aufs Auge. In Rom ganz besonders. Und der Paulus sagt, ich geniere mich nicht. Wie viel mehr sollten wir uns heute nicht genieren, von dieser Sache zu reden, von der er redet. Vielleicht kennen Sie Weltliteratur, vielleicht kennen Sie Goethe und Schiller und sonst noch etwas, Buddhismus und Konfuzius. Schön, vielleicht kennen Sie Philosophie. In der ganzen Weltliteratur, in der ganzen Philosophie gibt es überhaupt nie etwas, was so tief eingedrungen ist in die wirklichen Probleme der Menschheit, wie Paulus mit seinem Evangelium. Indem er nämlich aufdeckt und sagt, überall, in allen Jahrhunderten, in allen Generationen, in allen Völkern bleibt das das Problem, dass die Menschen was wollen, was Gutes, was Großes, was Schönes, und schaffen sie nicht. Und sie können es nicht. Unsere Ziele sind hehr und lauter und rein, aber was kommt raus? Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Das ist das aktuellste Thema. Kein Tag, wo wir nicht vielfach schuldig werden und unseren eigenen Zielen untreu. Und wenn wir oft so klagen und sagen, warum versagt die UNO und warum versagt die Politik und warum versagen die Führer und warum ist überhaupt alles so schlecht? Wegen Menschen. Das sagt die Bibel, sagt das Evangelium, weil der Mensch mit dem Bösen nicht fertig wird. Und zwar jeder Mensch hat dieses Problem und kein Mensch redet drüber. Durch die Jahrtausende werden neue Weltordnungen beschlossen, neue Träume und Sehnsüchte entfaltet, Ideologien. Aber das alte Problem bleibt, weil keiner an die Wurzel geht. Und wir wollen jetzt auch heute nicht zum Fenster hinaus predigen und über irgendwelche Versagen von anderen reden, sondern von uns reden. Was ist denn bei uns los? Was kann denn bei uns neu werden, dass ich endlich mein Leben so verwirklichen kann? Wissen Sie, ich könnte jetzt von Ihrem Leben so ganz Ihnen auf den Kopf zu sagen, Sie haben sich alles ganz anders vorgestellt. Ihre Ehe oder Ihr Zusammenleben mit Ihren Freunden, die Gestaltung Ihres Lebens. Sie hatten sich moralische Ziele gegeben, aber was haben Sie erreicht? Wir wollen gar nicht davon reden und wir wollen uns dann auch immer gerne entschuldigen und sagen, es ging eben nicht besser, es war eben so schwierig. Doch, es wäre besser gegangen. Alles war eigentlich vermeidbar. Und darüber möchte ich heute predigen, vom Evangelium her, von Jesus her wäre es sehr wohl vermeidbar gewesen. Es gibt, mein erster Punkt, es gibt einen Ausweg aus aller Hoffnungslosigkeit. Gegenwärtig habe ich den Eindruck, dass die Weltvölker, so auch die Menschen um uns her, gar keine Lösung mehr wissen, wie denn die großen Weltnöte und Menschheitsprobleme gelöst werden können. Die letzten 100 Jahre hatten wir ja eine ganz fixe Idee von Karl Marx. Der hat einfach gesagt, wenn einmal die Gelder richtig verteilt sind und jeder Mensch Wohnung und Essen hat, dann wird auch die Moral gut werden. Dann gibt es keine Ehekrise mehr, da wird die Prostitution von allein aufhören, da hört alles Böse auf. Da gibt es keinen Streit mehr, dann kommt die klassenlose Gesellschaft, dann ist Friede da. Wir müssen bloß die Verhältnisse ändern. Und das war nicht böse gemeint von Karl Marx, es war ja gut, dass er so mal gedacht hat, wie man das sozial alles ordnen kann, aber er hat die Rechnung gemacht ohne das böse Herz seiner Funktionäre und seiner Untertanen, die korrupt waren und die nur an ihrer Ich-Sucht lebten, einzuplanen. Und das machen wir auch immer so, dass wir über diesen Punkt nicht reden wollen, über die Schuld. Wenn ich an dieses Thema unter Christen oder selbst in einer Christengemeinde komme und über Schuld rede, dann höre ich immer wieder, das sind selbst Leute, die vielleicht jahrelang in unserem Bibelkreis waren, die stehen plötzlich auf und sagen, jetzt ist Schluss. Du machst uns schlecht. Oh, nee, mach dich gar nicht schlecht. Ich rede bloß, wie es ist. Ich will gar nichts beschönigen und auch nichts schlimmer machen. Dann sagen sie vielleicht, ach, du redest uns das ja nur ein. Und jetzt möchte ich Ihnen mal sagen, es wäre toll, wenn ich es könnte. Wäre prima, wenn ich Schuld einreden könnte. Dann würde ich heute Mittag noch mich ins Auto setzen und würde nach Jugoslawien fahren und würde den Leuten nicht mal Schuld einreden, sondern ich würde sie ihnen bloß zeigen und würde sagen, gucken mal, was ihr macht. Furchtbar, was ihr tut. Wissen Sie, was die alle sagen? Mir doch nicht. Wir kämpfen für eine gute Sache und die anderen sind schuld, wir rotten das Böse aus. Man kann ja nicht einmal überführen mit Worten. Haben Sie doch auch schon gemerkt, wenn Sie zu Ihrem Chef gegangen sind und gesagt haben, Sie behandeln Ihre Mitarbeiter falsch, da regt er sich auf und sagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Man lässt sich nicht einmal offenbare, massive Unrechtstaten unter die Augen schauen. Das reden Sie mal mit Richtern. Die meisten Angeklagten sagen, ich bleibe unschuldig, obwohl alles dagegen spricht. Wir haben eine Menschenart, uns von der Schuld zu drücken, uns herauszureden. Man kann sich leider überhaupt nichts einreden. Es kann uns auch keiner indoktrinieren, es tut auch überhaupt keiner. Und da betrügt man sich vor dem Hauptproblem, warum alles so schwierig ist. Warum ist es so schwierig in Ihrem Leben? Warum ist es in Ihrer Familie so schwierig? Weil ich dem, was Gott mir als Ziel und Leitbild gesetzt hat, untreu werde, versage, schuldig bin. Mein ganzes Menschenleben ist verfehlt, in die falsche Richtung gegangen. Und es zeigt sich eben hier gerade im Thema von der Schuld, dass alle Menschen doch ein Gottesgeschöpf sind. Denn Gott hat dem Menschen das gegeben, nicht den Tieren, dass sie Gutes und Böses erkennen können. Aber Schuld erkennt man meist erst, wenn es zu spät ist. Wenn man hinterm Sarg reinläuft. Sicher, das war alles schwierig mit der Schwiegermutter und so. Aber verstehen Sie? Aber Schuld drückt sie plötzlich. Und dann liegt ein Zentnerstein auf ihnen und niemand drückt ihn mehr weg. Und das ist ja die Not unserer Zeit heute, dass alle Menschen dann plötzlich doch spüren, ich habe mein Leben verfehlt. Darum will auch niemand über sein Sterben reden, weil er ja nicht sein Haus bestellen kann. Und dann drückt plötzlich die Last da, es kommt in der Nacht wieder heraus, Sünden der Jugend, vergangene Dinge, die unbewältigt sind. Und wir können dann nichts mehr lösen. Es wäre doch so einfach, wenn wir das ansprechen könnten. Ich war neulich, war vor ein paar Tagen im Fernsehen, kriege ich oft so geistliche Durchblicke, wie der neue japanische Premierminister ein Schuldbekenntnis abgelegt hat. Und dann sagt bloß der Nachrichtensprecher, in Japan geht das gar nicht, weil der Japaner in seiner Kultur gar nie zugeben kann, dass es Schuld gibt. Und das ist nur im Christentum überhaupt da. Ich würde sagen, es kommt vom alttestamentlichen, jüdischen Denken vor Gott. Und sehen Sie, wie furchtbar das ist, wenn einer dauernd in dieser Lüge drinstecken muss. Wäre doch viel einfacher, wir würden sagen, wir sind alle Versager. Verzeiht. Und wir wollen neu anfangen. Und wie viel mehr, wo es ums Evangelium geht. Der Paulus fängt ja hier an und sagt, das ist die Botschaft. Und je mehr Menschen sagen, das ist nicht mein Thema, mit der Schuld geh weg, ich interessiere das nicht, müssen wir es ihnen in die Ohren rufen und sagen, ich bring dir doch die Befreiung, die Vergebung, das Lösende. Da kannst du das erste Mal nach Jahren wieder aufatmen. Du musst nicht mehr Theater spielen, musst nicht mehr beschönigen, sondern kannst dich all dem stellen, was war, und dann sagen, das hat Gott für mich getragen, als er seinen Sohn gesandt hat in der Gestalt des sündlichen Fleisches und hat alles für mich gebüßt und abgetragen. Und jetzt ist es weggenommen, ich bin freigesprochen und es ist in des Meeres Tiefe versenkt. Es ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus, bei denen, die in Christus Jesus sind. Und nichts kann sie mehr anklagen. Da steht im Griechischen ein Wort, das ein bisschen mehr heißt als das Verdammliche. Das heißt eigentlich ein ein Rechtstitel. Für die Juristen unter uns ist das klar, was ich meine. Ich erkläre es mal mit dem Bild. Wenn Sie eine Hypothek aufnehmen, wird das ins Grundbuch eingetragen. Und jetzt können Sie natürlich immer so tun, wie wenn Ihr Haus keine Schulden mehr hätte. Aber wenn es zum Verkauf geht, dann wird der Grundbuchauszug geholt und dann steht der Rechtstitel drin, dass die So-und-so-Bank da noch eine Schuld mit 150.000 Mark drauf hat. Und den Rechtstitel kriegen Sie nur weg, wenn er wirklich abgezahlt ist. Und es genügt gar nicht, dass Sie sagen, meine Schuld, die ist nicht so schlimm. Das ist ein Rechtstitel, das ist eingetragen. Und ich verstehe nicht, wie Menschen ein Leben lang, und zwar bis in ihre Todesstunde, mit unbereinigter Schuld leben wollen, ohne es vor Gott zu bereuen und um Vergebung zu bitten und sich freisprechen zu lassen. Und ich bitte Sie heute, dass Sie Ihr Leben bereinigen und sagen, meine Rechtstitel sind gebüßt und weggenommen und in meinem Leben gibt es nichts Verdammliches mehr. Nicht, dass ich fehlerlos wäre. Sie sehen nie in dem Kapitel drin, dass wir nie sündigen. Wir sündigen täglich vielmals. Aber alles ist weggetan und es kann mich jetzt nichts mehr anklagen. Das ist die einzig befreiende Botschaft in dieser Welt. Und es gibt keine andere Möglichkeit, mit Schuld fertig zu werden. Auch wenn Ihnen irgendjemand einredet, es seien nur Schuldgefühle. Schuld muss abgegolten werden und nur der Sohn Gottes kann das wegnehmen, indem er sie freispricht und losspricht. Und das will er tun. Es gibt nichts Verdammliches mehr. Jetzt ein zweiter Punkt. Ist das nicht bloß ein frommer Trick? Ein Bluff? Also wenn man immer über Vergebung redet, sagt einer, ich höre mir das jetzt mal alles an. Ich rede jetzt auch für die, die vielleicht seit langer Zeit heute mal wieder in einen Gottesdienst gegangen sind und sagen, ja, was soll das? Zuerst sagst du uns, die Schuld sei so schlimm und dann sagst du, sie wird aber alles vergeben. Dann ist es ja bloß ein neues Etikett, das man auf die alte Flasche klebt. Nein, nein. Und jetzt ist wichtig, dass Sie diese Worte lesen. Und verstehen. Das ist ja nicht bloß, dass man sagt, es eben weg, sondern das gilt für die, die in Christus Jesus sind, die mit Jesus leben, unter seiner Herrschaft, wo im ganzen täglichen Leben und in der Nacht der Geist Jesus sie treibt und erfüllt. Bei den Menschen ist das so. Jetzt muss ich noch ein erklärendes Wort dazu sagen, zu dem Fleischlich. Sehen Sie, wir alle sind fleischliche Menschen. Und der Paulus sagt, das Fleischliche, das hat so eine Feindschaft gegen Gott. Das spüren Sie alle. Tausend Dinge werden uns wichtiger als das Gotteswort. Tausend Versuchungen bestimmen uns mehr als der Wille Gottes. Unser Fleisch ist so geneigt, mir erzählt eine Mutter und sagt, auf dem Spielplatz hat unser Kind, das ist noch keine 2 Jahre alt, da hat irgendjemand, so ein anderes Kind, ein wüstes Wort gesagt. Jetzt haben wir nie mehr ein Wort genommen. Nach 8 Tagen sagt das Kind nochmal auf dem Spielplatz, hat aber das Wort gesagt. Es geht selbst bei unseren Kindern als erstes rein, das Böse, das Niedrige. Ich will den Menschen nicht schlecht machen, sondern das ist ja furchtbar, dass wir alle so sind und dass der Paulus sogar sagt, fleischlich ist nicht bloß gegen Gott eingestellt, sondern fleischlich ist Feindschaft. Jeder Mensch hat so zu kämpfen und das ist auch jetzt wichtig. Wir sind ja alles Leute, die mit Gott leben wollen. Und wir haben alle, bis wir sterben, mit unserem Fleisch noch zu tun. Und Sie wissen, wie oft unter dem frommen Deckmantel das Fleischliche umso mehr wütet. Und das nicht bloß irgendwas, was unter der Gürtellinie sich verbirgt. Das Sexuelle oder so. Sondern geht es um das Ganze. Meine Ich-Sucht, mein Neid, mein Stolz, meine Habsucht, meine Empfindlichkeit, mein ganzes Wesen. Das ist alles wichtiger gegenüber dem, was Gott mir sagen will. Ich bin der reichste Mann Westeuropas. Ich habe 8 herrliche Enkelkinder. Darf ich auch mal sagen. Aber die anderen Kinder sind genauso lieb, die drüben sitzen. Und wenn ich diese Enkel ansehe, unschuldiger und bräver geht es überhaupt nicht mehr, wie die sind und ein Schatz und eine Sonne. Aber sie sind alle fleischlich. Und das gibt einmal einen Kampf. Ich habe heute Morgen beim Frühstück zu einer gesagt, was muss so ein Kind noch durch? Bis es merkt mit seinem Fleisch, dass wieder Gott streitet. Eine Empörung, ich möchte mein Leben selber führen. Und dann werden ihm noch Lehrer in den Weg laufen, die sagen, du musst bloß wollen, dann kannst du. Stimmt doch gar nicht. Das treibt einen doch erst recht in die Verzweiflung. Je mehr man will, umso schlimmer wird es doch noch. Ich kann wollen und ich kann es nicht vollbringen.
Und dann gibt's dieses schreckliche Dilemma, das mich schier zerreißt, das, was die Weltnot ist, wohl dem, der es überhaupt noch empfindet und sagt, ich habe Ziele, aber ich kann sie nicht verwirklichen. Und dann gibt's nur eins, die, die in Christus Jesus sind. Und die Stunde wünsche ich nicht bloß bei meinen Enkeln, sondern bei allen Kindern, die jetzt drüben sitzen, dass sie ihr Leben so Jesus überschreiben, sagen, er soll mich regieren. Ich will mich nicht mehr selber führen, wie der Bogatzki gesungen hat. Du sollst als Hirte mich regieren. Du, Jesus, musst der Chef sein meines Lebens. Du musst mich treiben und musst mich erfüllen. Ich kann nichts von mir und von meiner Art her. Ist ja allen Religionen der Welt gemein, dass die Religionen immer wieder sagen, du musst nur die Ziele nehmen, nicht? Und oft haben auch die Kirchen noch so Gebote angesetzt. Wenn du das alles erfüllst, dann hast du ein gottgefälliges Leben. Stimmt doch gar nicht. Das meint der Paulus, das war schon im mosaischen Gesetz der Irrtum. Wenn ich alle Gebote erfülle, dann bin ich nie. Dann bleibe ich fleischlich und mein ganzes Trachten und Sinnen geht gegen Gott. Was kann ich tun? Dass ich mich in die Arme Jesu werfe und sage, dein Geist soll mich treiben und soll mich erfüllen. Meine Gedanken musst du beherrschen, meine Taten musst du steuern, du musst meine ganze Wesensart erfüllen. Ist doch wunderbar. Es geht ja nicht bloß um einen frommen Trick, um ein neues Etikett, sondern dass Jesus in meinem Leben die Herrschaft übernimmt. Und das tut er, wenn Jesus in uns wohnt und sein Geist uns treibt. Noch einen letzten Punkt. Was könnte aus Ihrem Leben werden, aus unserem Leben, was könnte da werden? Vergangenen Tage habe ich irgendwo unterwegs im Auto Autoradio gehört. Und da kam ein Interview. Da muss irgendwo vom Land Baden-Württemberg eine Kommission eingesetzt worden sein. Verbesserung des Standortes Baden-Württemberg. Und da hat irgend so, was war es, ein Professor, ein Oberregierungsrat, hat also gesagt, Baden-Württemberg wird nach dem Jahr 2000 ein blühender Landstrich werden. Überall Arbeitsplätze. Denn wir setzen auf die Gentechnik. Wissen Sie, was Gentechnik ist? Da kann man also die Zusammensetzung der Urstoffe des Lebens, aber auch des menschlichen Lebens, verändern. Und er sagte, dann gibt es keine Krankheiten mehr. Mir ist ja vor dem ganzen Unternehmen Angst, weil ich denke, es ist noch schlimmer als die Erfindung der Atombombe. Wenn mal da angefangen wird, dass Menschen keine Grippe mehr bekommen und dass bloß noch kluge Kinder geboren werden, die im Abi 1,0 machen und so. Das kann man alles durch Veränderung der Gene machen. Das ist ganz toll. Und wenn Baden-Württemberg da vorne dran ist, da gibt es viel zu tun. Nicht bloß, dass die Schweine gesünder werden und die Frucht auf dem Feld, das war also bezaubernd. Aber ich habe immer gedacht, warum kommt nie einer drauf und sagt, eigentlich müsste man doch bei den Menschen noch viel mehr, bevor man da die Züchtung macht, ein Gen verändern. Damit Eheleute sich bloß noch liebe Sachen sagen. Nicht? Und Kindern, Eltern und Schüler den Lehrern, das ein Gen muss man doch ändern. Ein Stückchen muss raus, kein Mensch spricht drüber. Es muss ein Stückchen in unserer Person verändern, weil unser Herz irgendwo umprogrammiert werden. Das kann bloß der Geist Gottes machen. Ich kenne keinen anderen Weg, wie Sie es schaffen wollen. Mit Ihrem Willen bestimmt nicht. Mit Frömmigkeit nicht, mit Tradition nicht, mit Sitten nicht. Dass er, der Geist Gottes, in meinem Herzen ruht und er mich bestimmt. Gebraucht der Paulus ein Bild und sagt, der Geist, der Jesus von den Toten herausgeholt hat, den toten Leichnam Jesus erweckt hat, der soll auch eure toten Leiber lebendig machen. Ich kann Ihnen sagen, keine noch so vertrackte menschliche Situation, wenn Sie sagen, bei uns daheim ist die Hölle, wenn Sie sich Jesus übergeben und im Gehorsam gegenüber seinem Geist leben, wird alles neu werden. Wirklich. Harmonie, Liebe, Güte, Freundlichkeit. Sanftmut, Güte. Durch die Bekehrung der Herzen, das ist das Wirksamste. Es gäbe auch ein blühendes Baden-Württemberg, da ansetzen würde. Noch ein Beispiel. In unserer ersten Gemeinde im Schwarzwald hatten wir das unvergessliche Erlebnis, dass wir im Urlaub waren, Diebe uns besucht haben. Und weil man ja in unserem Haus weder Geld noch Schmuck finden kann, sondern bloß Bücher und Weißzeugschränke und Speisekammern, haben sie tüchtig gehaust, die Kerle. Und einfach alles rausgeschmissen und die Marmeladegläser aufgerissen und mit dem Senf zusammengerührt und über alles drüber in der Wohnung sah es aus, Sie können sich nicht vorstellen. Nichts geklaut, einfach bloß verwüstet. Wir wissen nicht, wer es war. Es waren Fremde, die gehörten nicht da rein. Wir halten unser Haus normalerweise ein bisschen schöner. Als Eigentümer, da achten wir drauf. Und was möchte ich mir im Bild sagen? Wer ist der Eigentümer Ihres Lebens und Ihres Leibes? Sie können sagen, ich lebe mein Leben so, wie mir es gerade passt. Ich lebe nach Lust und Laune. Sie sind gar nicht der Eigentümer Ihres Leibes, sondern Gott hat Ihnen nur anvertraut. Wenn der wirkliche Eigentümer kommt, nach dem Plan Gottes, das ewige Gottessohn mit seinem guten Heiligen Geist und in Ihnen Platz ergreift, dann werden Sie mal merken, wie plötzlich alles wieder an den richtigen Platz kommt, wie eine neue Gottesordnung anfängt. Ich sage es Ihnen, es gibt anders kein Leben, das Erfüllung schenkt. Keine Harmonie, keine Freude, keine Befriedigung. Alles andere sind menschliche Utopien, die enttäuschen müssen. Erst wenn er wieder in unserem Leben die Herrschaft angetreten hat. Und wissen Sie, der Geist Gottes macht nicht bloß Sprüche. Und er macht auch nicht bloß Firlefanzen, sondern der will wirklich, dass unsere Worte im täglichen Leben passen, dass unser Zusammenleben in Ordnung kommt. Im Geist Gottes geht es so in aller Stille darum, dass unsere ganzen Gaben, die uns Gott gegeben hat, und das gilt auch im hohen Alter mit dem, was wir haben, ob das ein angeschlagener Körper oder ein kranker Körper ist, ob wir noch im Amt stehen oder ob wir im Ruhestand sind, dass wir mit dem, was wir haben, wirken können. So wie er Tote lebendig macht, so möchte der Geist Gottes unsere Leiber lebendig machen als der wirkliche Eigentümer und Wohnungsinhaber, der dort drin ist und der bei uns beherrschen will und uns treiben will. Beim Treiben muss ich immer an die alten Treibriemen denken. In der Fabrik, wo da plötzlich ein großes Rad getrieben wird. Wenn der Geist Gottes uns so treibt mit seiner unheimlichen Kraft, dann auf einmal wird mein ganzes Leben sinnvoll eingesetzt. Verstehen Sie, warum ich Ihnen gesagt habe, eigentlich das Evangelium von Jesus ist die Botschaft, die alle Menschen kennen müssen. Vergebung der Schuld, Bekehrung der Herzen. Jesus ganz zu eigen gehören, wo der Geist Gottes uns beherrscht und treibt. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht, denn das ist eine Kraft Gottes, die Menschen selig macht. Jetzt müssen Sie es selber wollen und ergreifen. Amen.